Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa Spezial, dem Infomagazin von Radio Dreieckland. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Fabian. Inhaltlich dreht sich die kommende halbe Stunde um den Datenschutz in Europa. Wollen wir wirklich, dass unsere Daten zum Beispiel von sozialen Netzwerken ungefragt zu Banken oder dem Arbeitgeber wandern? Genau das verhindern im Moment Datenschutzgesetze. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat verhandeln derzeit über eine Reform des europäischen Datenschutzes. Das Gesetz könnte dafür sorgen, dass wir endlich Klarheit und Kontrolle über unsere Datenberge bei Google und Co. bekommen. Das Gesetz könnte aber auch dafür sorgen, dass bisher in Deutschland geltende Datenschutzstandards abgesenkt werden. Je nachdem, wer sich in Brüssel durchsetzt. Benjamin Bergemann, freier Mitarbeiter beim Online-Portal netzpolitik.org, erklärt den derzeitigen Stand des Datenschutzes in der Europäischen Union.
Derzeit gilt in Europa eine sogenannte Datenschutzrichtlinie. Die ist von 1995. Richtlinie heißt, dass die EU gibt sozusagen einen Rahmen vor. Und innerhalb dieses Rahmens müssen dann die Nationalstaaten eigene Gesetze zusammengießen. Das hat dazu geführt, dass wir im Moment in Europa 27 unterschiedlich starke Datenschutzgesetze haben, die zum Beispiel in Deutschland sehr stark sind und in Irland sehr schwach.
Dieser datenschutztechnische Flickenteppich soll nun durch eine Verordnung ersetzt werden, die einheitliches Recht in Europa schafft. Den Unterschied zwischen einer EU-Verordnung und einer EU-Richtlinie erklärt Paul Nemitz, bei der EU-Kommission für Grund- und Bürgerrechte zuständig.
Ja, was ist der Unterschied zwischen Verordnung und Richtlinie? Eine Verordnung ist unmittelbar anwendbar. Das heißt, es gibt einen Gesetzestext für ganz Europa, der in allen Amtssprachen vorliegt, in jedem Land gleich. Der Vorteil ist, überall gilt das gleiche Recht, alle verstehen es, weil dieser Rechtstext in alle Sprachen ordentlich übersetzt ist. Eine Richtlinie muss durch nationale Gesetze umgesetzt werden. Das bedeutet, sie gibt im Grunde Ziele vor und der nationale Gesetzgeber in jedem Mitgliedstaat muss dann ein Gesetz erlassen, in dem das umgesetzt wird. Das führt dazu, und das ist nicht nur theoretisch so, sondern das haben wir ja analysiert, die Richtlinie, die wir schon haben zum Datenschutz von 1995, ist in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich umgesetzt worden, mit dem Ergebnis, dass sich das Datenschutzrecht zwischen den Mitgliedstaaten in der Tat erheblich unterscheidet. Und das ist natürlich in Zeiten der Globalisierung und der digitalen Geschäftsmodelle keine gute Sache, weil dann etwas passiert, was man Forum-Shopping nennt, nämlich die Unternehmen dorthin gehen, wo das Gesetz am schwächsten erstens umgesetzt wurde, national durch ein nationales Gesetz, und wo dann zweitens vielleicht auch die Datenschutzbehörde immer noch mal gerne ein Auge zudrückt. Und auch dieses zweite Thema wollen wir angehen. Wir wollen also erstens ein Gesetz, eine Verordnung, die überall gilt. Zweitens wollen wir einen Kohärenzmechanismus, in dem die Datenschutzbehörden sich nämlich einigen müssen, wie sie gemeinsam dieses Gesetz und diese Regelung auslegen, damit sichergestellt ist, dass sie es eben auch gemeinsam gleich anwenden. Und drittens brauchen die Behörden die Instrumente, die werden wir ihnen geben. Und dann müssen sie in der Tat die Kultur des Datenschutzes ändern.
Um diesen Kulturwandel beim Datenschutz hinzubekommen, hat sich die EU-Kommission viel Zeit genommen, um ihren Entwurf vorzubereiten.
Ja, wir haben 2 Jahre lang öffentliche Konsultationen durchgeführt, bevor wir unsere Vorschläge vorgelegt haben. Das heißt, es gab ein Konsultationsdokument, mit dem wir die Öffentlichkeit befragt haben. Es gab eine Resolution des Europäischen Parlaments, was es als Parlament von der Europäischen Kommission erwartet. Es gab auch eine Resolution des Ministerrates, und auf dieser Grundlage haben wir unseren Vorschlag erarbeitet. Natürlich wird die Kommission, wie jede Regierung, wie jedes Parlament, ständig besucht von Leuten, die ihr sagen wollen, wie man es machen soll. Aber die Kommission ist ja nicht nur nach dem Vertrag unabhängig, sondern auch faktisch unabhängig. Wir sind da alle Beamte auf Lebenszeit. Wir haben uns da keine Sorgen zu machen. Wir dienen dem öffentlichen Interesse. Das heißt, um es klar zu sagen, selbstverständlich gab es da Anrufe und dringende Briefe von vielen Unternehmen, von vielen Verbänden, von Regierungen von außerhalb Europas. Das wird alles gelesen und analysiert. Aber am Ende tut die Kommission das, was sie für richtig hält im europäischen Interesse.
Warum es für Unternehmen wirtschaftlich attraktiv ist, so viele Daten über ihre Nutzer zu sammeln, erklärt uns Benjamin.
Wir haben im Moment einen unwahrscheinlichen Optimismus von unternehmerischer Seite, dass man mit Daten sehr viel Geld verdienen kann. Und bei diesem Boom, bei dieser Blase, die da gerade wächst, sind natürlich Datenschutzgesetze, die Nutzer informieren, was mit ihren Daten gemacht wird, die Nutzer um Zustimmung fragen, bevor ihre Daten verarbeitet werden und die obendrein auch noch die Daten an bestimmte Zwecke binden, im Weg. In dieser ganzen Big Data Debatte geht's ja gerade darum, Daten zu korrelieren, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und daraus Rückschlüsse zu ziehen, um den Kunden bessere Angebote und so weiter zu machen.
Der Vorschlag, den die EU-Kommission dann dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat vorgelegt hat, ist von vielen Datenschützerinnen und Datenschützern begrüßt worden, wie auch Benjamin Bergemann bestätigt.
Der Vorschlag der EU-Kommission ist relativ weitreichend und aus einer sehr bürgerrechtlichen, datenschutzfreundlichen Perspektive, ich finde den sehr gut, auch wenn er seine Schwächen hat. Und dieser Vorschlag orientiert sich eigentlich so grob an deutschem Datenschutzrecht. Das heißt, das, was die EU-Kommission damit vorgeschlagen hat, ist so ganz grob und überspitzt gesagt deutsches Datenschutzrecht für ganz Europa.
Dieser bürgerrechtsfreundliche Entwurf liegt also nun beim Europaparlament und beim Europäischen Rat und wird dort diskutiert. Das genaue Verfahren läuft wie folgt.
Wir sind im Europäischen Parlament, arbeitet der Berichterstatter zusammen mit den sogenannten Schattenberichterstattern und Schattenberichterstatterinnen daran, sich auf Kompromisse zu einigen, die man dann zur Abstimmung im LIBE-Ausschuss bringen kann. Die Idee dahinter ist, wir können nicht 4000 Änderungsanträge abstimmen, sondern wir einigen uns schon mal so ein bisschen vorher, sodass wir dann über eine natürliche Zahl von Kompromissvorschlägen nur noch abstimmen in der Ausschussabstimmung. Das ist das eine. Und der Berichterstatter Jan-Philipp Albrecht von den Grünen meinte, er will das bis Ende, erst wollte das bis Ende Mai gemacht haben. Jetzt haben die gemerkt, okay, es ist doch ganz schön viel Arbeit, diese ganzen Kompromisse zu verhandeln. Und jetzt ist die Deadline bis vor der Sommerpause. Die gleiche Deadline hat sich auch der Ministerrat gesetzt. Im Ministerrat ist die Sache ein bisschen intransparenter. Da läuft es so mehr oder weniger auf zwei Ebenen. Es gibt die Beamten, die ständig in Brüssel sind, die mit dem Verhandlungsmandat ihrer jeweiligen Mitgliedstaaten bzw. Innen- und Justizminister in Brüssel dieses Gesetz aushandeln. Die Minister treffen eigentlich nur noch die großen Entscheidungen. Und genau, und da, die müssen auch gerade von Artikel zu Artikel durch das Gesetz gehen. Das Gesetz hat, glaube ich, an die 100 Artikel oder 90 Artikel. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Jedenfalls sehr viele. Und für die ist es genauso ein langer Weg. Genau. Und wenn diese beiden Gremien sich auf ihre Änderungsvorschläge am Kommissionsvorschlag geeinigt haben, müssen sie sich an einen Tisch setzen. Das heißt, die Kommission, das Europäische Parlament und der Ministerrat werden sich nach der Sommerpause, wenn alles nach Plan läuft, in die sogenannten Trilogverhandlungen begeben und dann nochmal untereinander Kompromisse aushandeln.
Gerade ist also Hochzeit für Lobbyisten und Lobbyistinnen, die in Brüssel ihre Änderungsanträge in die Datenschutzverordnung einbringen wollen. Mit was für Argumenten die Lobbyisten der Wirtschaft bei den EU-Parlamentarierinnen auflaufen, beschreibt uns Jan-Philipp Albrecht, der Berichterstatter zur Datenschutzverordnung im Europäischen Parlament.
Die größte Wirtschaftsvertretung dieser Welt, ja, legt eine Studie vor, in der sie vorrechnet, dass wenn das Recht auf Löschung, also sozusagen, dass wir sagen können, pass auf, du hast gar keinen Grund mehr, meine Daten zu haben, ich würde die gerne löschen aus deinem System, ja, oder ich habe irgendwie vor 5 Jahren mal bei dir ein Ticket gekauft, aber jetzt, liebe Bahn, warum brauchst du meine Daten noch? Ne? Wenn ich also dann nach Löschung frage und dieses Recht hätte, was ich schon habe, aber Sie formulieren das, wenn ich das hätte, ja, dann würde das etwa 4.000 Euro pro Jahr, pro Haushalt an Wohlstandseinbußen in der Europäischen Union bedeuten. Wer so ein bisschen rumrechnet, kommt irgendwie so auf so eine Summe um die 500 Milliarden Euro im Jahr. Ja? Und sowas bekomme ich dann auf den Tisch gelegt, so eine Studie, ja, in höchsten Tönen sozusagen, hochwissenschaftlich und total objektiv. Und da weiß so ein Abgeordneter natürlich erstmal nicht, wie geht man damit um. Ja? Aber wer sich dann mal wirklich drüber Gedanken macht, dass wir dann eigentlich die ganzen Debatten über Zypern und Spanien und die Finanzkrise und die Bankenregulierung einpacken können und nur noch über Datenschutz reden können, wenn das wirklich der Fall ist, ja, dann, also das ist vollkommen absurd, mit welchen Mitteln dort eben gegen den Datenschutz lobbyiert wird. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch deutlich zu machen, so geht's nicht. Ja? Wir diskutieren hier gemeinsam über die Frage, wie wollen wir unser Recht vereinheitlichen in Europa, und da sagen selbst die Datenschützer schon, wir wollen ja gar nicht sozusagen alles neu machen und jetzt irgendwie neuen Zwangsjacke sozusagen für die Telekom und andere machen, sondern wir wollen einfach, dass das, was wir gewohnt sind an Datenschutz und das, was wir auch sozusagen uns eigentlich als selbstverständlich vorstellen, durchgesetzt wird, und zwar überall in Europa gleichermaßen.
Ein weiteres grandioses Beispiel für die Konsequenzen von Industrielobbyismus hat uns Max Schrems, Vorsitzender von Europe vs. Facebook, mitgebracht.
Da gibt es Beispiele, zum Beispiel von der CDU eingebracht, dass Unternehmen, ich glaube, die kleiner als 50 Mitarbeiter sind, gar nicht mehr unter den Datenschutz fallen sollen. Das sind in Deutschland 93% der Unternehmen. Das heißt, ich habe zwar Grundrecht auf Datenschutz, aber nur noch gegenüber 7% der Unternehmen. In Österreich wären es überhaupt nur 2% der Unternehmen. Ich meine, das Grundrecht, das kann ich dann freundlich sonst wo hinspülen. Ne? Wo Instagram, glaube ich, 12 Mitarbeiter gehabt oder irgendwie sowas, die fallen alle raus. Und das sind Vorschläge, die sind heute faktisch am Tisch, und da wundere ich mich, dass Politiker nicht rot anlaufen, sowas überhaupt öffentlich sozusagen vorzuschlagen. Aber anscheinend nicht, weil die Öffentlichkeit fehlt. Ne?
Ein geleaktes Positionspapier zu den untransparent geführten Verhandlungen im Ministerrat lässt gerade solche Ausnahmeregelungen, die dann als Schlupflöcher missbraucht werden, befürchten. Die Kommission schlägt in ihrem Papier zum Beispiel vor, die erhobenen Daten an einen bestimmten Zweck zu binden. Im Vorschlag des Europäischen Rates soll die Zweckverbindung aber nicht für wissenschaftliche, historische oder statistische Zwecke gelten. Warum das eine recht blöde Idee ist, erklärt uns Max Schrems.
Die haben genau diese Argumente vorgebracht. Die haben gesagt, ich brauche 7 Jahre alte Pokes aus Sicherheitsgründen und aus Statistikgründen. Und genau diese Sachen werden jetzt alle ins Gesetz eingebaut. Und dann steht, ich darf alle Daten verarbeiten aus statistischen Gründen, Punkt. Und jeder als Bürger muss ich dann beweisen, dass die auf ihrem Server in den USA das nicht für statistische Gründe brauchen, was unmöglich ist. Und damit hebel ich den gesamten Datenschutz aus. Und diese tausenden Löcher, die da probiert werden reinzuballern, ich habe die große Angst, dass da doch ein substanzieller Teil durchgeht.
Bedenken gegen die neue EU-Datenschutzverordnung kommt auch vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V., Bitkom. Hier geäußert von Susanne Demel, Bereichsleiterin für Datenschutz bei eben dieser Bitkom.
Wir denken immer an Google und Facebook, wenn wir von der Verordnung reden. Die gilt aber für jedes Unternehmen in Europa. Egal, ob das was mit dem Internet zu tun hat oder nicht, weil Daten verarbeitet jedes Unternehmen. Und wenn es nur die eigenen Mitarbeiterdaten sind. Und die Unternehmen müssen es letztlich hinkriegen, die Vorschriften auch umzusetzen, wenn der Datenschutz effektiv sein soll.
Wie diese doch recht vernünftig klingenden Bedenken dann gegenüber Politikern und Politikerinnen sowie der breiten Öffentlichkeit kommuniziert werden, beschreibt uns Max Schrems.
Es gibt zum Beispiel den konservativen Fraktionsführer oder Schattenberichterstatter Voss, der eh von der CDU ist, der persönlich ein wahnsinnig netter Mensch ist, aber ich sitze bei einer Podiumsdiskussion und der steht da und sagt, die Brötchen werden teurer, wenn wir das mit dem Datenschutz machen, die Brötchen werden teurer. Und wo ich mir denke, wie absurd kann ein Mensch sozusagen sich das alles eingelullt worden sein 2 Jahre lang, dass er ernsthaft glaubt, dass morgen beim Bäcker die Brötchen 10 Cent teurer sind, wenn der Datenschutz kommt.
Müssen jetzt wirklich Vereine, Bäcker und Handwerker Angst haben vor einem neuen Bürokratiemonster, das in Brüssel gerade aufgebaut wird?
Wenn mein Geschäft als Firma nichts mit Datenverarbeitung zu tun hat, bin ich von dieser Verordnung auch nicht betroffen. Nehmen wir an, ich bin ein Versandservice für Bücher, jetzt nicht Amazon, sondern ein kleiner Versandservice für Bücher. Und ich erhebe einfach nur die Adressen meiner Kunden, um den Büchern zu schicken. Dann ist es ganz logisch, ich brauche die Adressen meiner Kunden, um den Vertrag zu erfüllen. Das ist ganz logisch, ganz selbstverständlich. Und diese Unternehmen sind von der Datenschutzverordnung insofern noch gar nicht betroffen. Sie erfüllen einfach nur einen Vertrag. Betroffen sind Unternehmen, die nicht nur Bücher verschicken, sondern die zudem auch noch mehr mit den Daten machen. Wenn ich zum Beispiel Bücher verschicke und persönliche Daten gezielt verarbeite und zu kommerziellen Zwecken weiterverwende, dann bin ich von der Verordnung betroffen. Und das ist der Unterschied, der oft verwischt in den Diskussionen, dass der kleine Bäcker, der kleine Fleischer, der Würstchenverkäufer an der Ecke, nein, er wird von dieser Verordnung nicht in dem Maße betroffen sein.
Die Panikmache der CDU ist also mal wieder übertrieben. Irgendwie scheint es aber trotzdem so, dass sich nicht wirklich viele Nutzer und Nutzerinnen im Internet um Datenschutzbestimmungen kümmern. Schließlich sind auch bei den oft kritisierten, aber immens erfolgreichen Dienstleistern Facebook und Google die Datenschutzbestimmungen offen einsehbar.
Diese Mehr von wegen, lest euch die Datenschutzpolicies durch, die absichtlich 20 Seiten haben, und dann seid ihr selber schuld, wenn ihr leider das nicht genau mitgemacht habt. Das ist sowas von absurd. Ich vergleiche das gerne mit Bauordnungen. Keiner von uns hat heute diese Halle überprüft, dass sie uns nicht am Schädel fliegt. Sie schaut cool aus, deswegen sind wir gerne da, genauso wie Facebook cool ausschaut und deswegen sind wir gerne dort. Trotzdem gehe ich in einem Rechtsstaat davon aus, in einer entwickelten demokratischen Gesellschaft, dass mir dieser Dach nicht auf den Schädel fällt, und das ist nicht Sache von uns allen, die hier sitzen, sondern vom Staat und den Unternehmen.
Okay, wir haben es verstanden. Aber warum gehen die Facebook- und Google-Kunden nicht einfach woanders hin?
Da gibt es allerdings vielfältige Studien und auch Umfragen, die eigentlich was zeigen, was uns ganz bewusst ist und ganz natürlich vorkommt, dass die Nutzerinnen und Nutzer da einfach in einer strukturellen Minderheitenposition sind. Wir reden hier über einen sogenannten Lock-in-Effekt. Die Nutzerinnen und Nutzer wissen, dass Mist gebaut wird mit ihren Daten, haben allerdings nicht die Möglichkeit, sich für Konkurrenzangebote zu entscheiden, weil es die bei diesen quasi Monopolstellungen gar nicht gibt, beziehungsweise weil sie ihre Daten nicht mitnehmen können. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Twitter-Account und ich würde gerne zu dem cooleren App.net-Anbieter wechseln, der jetzt gerade ganz groß wird. Der kostet ein bisschen Geld im Monat, hat aber dafür ein bisschen bessere Datenschutzpolice. Würde ich gerne machen. Ich würde aber gerne alle meine Tweets und meine Freundesliste mit zu App.net nehmen. Und das ist im Moment nicht möglich. Und deshalb reden wir über einen sogenannten Login-Effekt. Und deshalb sagen wir, also wir Datenschützer und Leute, die sich so ein bisschen, die glauben, sich damit auszukennen, sagen halt, okay, man kann hier nicht von einer rationalen Abwägung sprechen, sondern die Leute haben schlichtweg gar keine Wahl.
Die Daten, die ich bei meinem sozialen Netzwerk eingegeben habe, scheinen also irgendwie den Besitzer gewechselt zu haben. Beziehungsweise ich komme einfach nicht mehr mit vertretbarem Aufwand an meine Daten heran. Was ich mit der neuen EU-Datenschutzverordnung konkret für einen Benutzer eines sozialen Netzwerks ändern könnte, erklärt uns Benjamin anhand eines Beispiels.
Nehmen wir mal an, ich melde mich für ein soziales Netzwerk an, nennen wir es meinetwegen auch Facebook. So, das wird schon losgehen beim Anmeldungsprozess. Brauche ich nur noch die Daten angeben, die wirklich zum Betreiben des Service nötig sind. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, Facebook kann mich eigentlich nicht zwingen, meinen Klarnamen dort einzugeben, Adresse, was auch immer, sondern eigentlich, was brauche ich, um in einem sozialen Netzwerk präsent zu sein? Ich brauche einen Nutzername und eine E-Mail-Adresse. Sozusagen, wir haben also an sich eine Reduzierung der Daten auf das Notwendigste, um den Service zu betreiben. Natürlich kann ich freiwillig mehr Daten angeben, aber die sozialen Netzwerke dürfen mich nicht verpflichten, mehr Daten zu verlangen, als eigentlich nötig ist. Wenn ich dann mich das erste Mal auf dieser Plattform Facebook bewege, haben wir im Moment den Fall, dass sozusagen die Privatsphäre unfreundlichsten Voreinstellungen vorgenommen sind. Die Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht. Ich muss erst mal gucken, wow, hier ist meine ganze Timeline, steht offen und so weiter. Ich muss erst mal alles eingrenzen. Die Datenschutzverordnung schreibt vor, Privacy by Default. Das heißt, die Standardeinstellungen müssen datenschutzfreundlich sein. So, Dann bin ich dort angemeldet, habe da eine schöne Zeit, lade da Fotos hoch und so weiter, möchte dann aber irgendwann zu einem anderen sozialen Netzwerk gehen, weil Facebook nicht mehr cool ist, mir es da nicht mehr gefällt, wie auch immer. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, von Facebook meine Daten zu fordern und mitzunehmen. Außerdem kann ich mir dann rechtlich sicher sein, dass Facebook meine Daten wirklich löscht. Das hat zum Beispiel, es gibt dieses Beispiel des Wiener Studenten Max Schrems, der durch seine Anfrage bei Facebook herausgefunden hat, dass Facebook seine Daten, die er für gelöscht hielt, gar nicht gelöscht hatte. Und da gibt's nochmal, und wenn sowas in Zukunft bei der EU-Datenschutzverordnung rauskommen würde und wirklich juristisch nachweisbar ist, dann würden Facebook auch wirklich saftige Strafen drohen, nämlich bis zu 2% ihres Jahresumsatzes.
Damit diese EU-Datenschutzverordnung aber nun auch in einer starken Form durchgesetzt werden kann, braucht es Öffentlichkeit, wie Paul Nemitz von der EU-Kommission noch einmal betont.
Dieses Thema ist ein Thema, zu dem man sich jetzt engagieren muss. Ich will mal sagen, wir in der Kommission, wir sind nicht doof und die Abgeordneten sind auch nicht doof. Aber in der Politik zählt natürlich immer auch die Wahrnehmung dessen, was von draußen kommt. Das ist auch richtig so. In der Demokratie wird auf Druck reagiert. Und wem dieses Thema am Herzen liegt, der muss jetzt zeigen, dass das der Fall ist. Also insofern würde ich sagen, das ist jetzt in der Tat eine gute Zeit, auch nochmal den Finger zu heben, zu sagen, ich will es aber, dass es so geregelt wird und nicht anders.
Dieser Aufruf zum Engagement stößt nicht unbedingt überall auf Jubelschreie, wie eine Diskutantin bei der Republika 2013 ausführt.
Und es ist nicht tragbar, dass uns gesagt wird, wir Bürger müssen uns ständig selber darum kümmern. Hallo, wir haben eine Demokratie, wir wählen Leute, damit diese Leute diese Dinge machen. Ich habe nicht die Zeit, ständig auf die Straße zu gehen für jeden Fakt, der irgendwo passiert. Ja? Und das ist einfach so wichtig, dass die Politiker sich darum kümmern müssen, weil es einfach ihr Job ist.
Eine Forderung, die von Jan-Philipp Albrecht wie folgt gekontert wurde.
Also ich wäre vorsichtig, das nur so als Rückmeldung, die Demokratie als nur repräsentativ anzusehen, zu sagen, es muss sozusagen die intelligenten Politiker geben, die alles wissen und dann die Entscheidung fällen, das kann ganz schnell in die Hose gehen. Also ich kann wirklich nur die Rückmeldung geben, dass es ganz wichtig ist, dass eben wirklich öffentlicher Druck und öffentliche Debatte immer entscheidend sind, gerade wenn es eben zum Beispiel um komplexe Entscheidungen auf europäischer Ebene geht, denn da ist eben die Entfernung auch dieser intelligenten, gewählten Politiker von den Menschen doch eben immer noch etwas größer und die muss man eben überbrücken und beeinflussen, das ist so.
Auch für Benjamin Bergemann von netzpolitik.org steht fest, dass mehr Öffentlichkeit bei diesem Thema unabdingbar ist.
Wir finden halt einfach, dass es ein verdammt wichtiges Gesetz ist und ich glaube, wir können uns jetzt noch gar nicht ausmalen, wo wir eigentlich in dieser vernetzten Welt hinkommen und welche Daten irgendwann mal wichtig sein können von uns. Deshalb denken wir Datenschützer, dass es wichtig ist, uns jetzt für ein Prinzip zu entscheiden. Und das Prinzip heißt gezielt, ich will gefragt werden, wenn meine Daten verarbeitet werden. Das heißt, ich will einwilligen. Und deshalb ist dieses Gesetz im Prinzip eine Grundsatzentscheidung, ob wir in Richtung eines US-amerikanischen Datenschutzes gehen, der erstmal die Daten erhebt und später fragt, oder ob wir bewusst bestimmen, wann wir unsere Daten verarbeitet sehen wollen. Das ist einfach eine Grundsatzentscheidung, die uns in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Und deshalb finden wir dieses Gesetz sehr wichtig und zum Teil, ich will jetzt nicht zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden, aber wir hatten im letzten Jahr die ACTA-Proteste. Die ACTA-Proteste haben sehr viele Leute hinterm Ofen vorgelockt. ACTA war aber eine klare Ja- oder Nein-Entscheidung. Die Datenschutzverordnung ist ein bisschen komplexer. Man muss wissen, welche Punkte man unterstützt oder nicht unterstützt. Nichtsdestotrotz kann die Datenschutzverordnung auf ein paar Kernpunkte heruntergebrochen werden. Und das haben wir sowohl bei Netzpolitik als auch bei Digitale Gesellschaft schon ein paar Mal versucht. Und deshalb kann ich nur die Leute ermutigen, sich mal die ein- bis zweiseitigen Dokumente bei der entsprechenden Kampagne von der Digitalen Gesellschaft anzulesen und einfach hinterm Ofen hervorzukommen und einfach mal was für den Datenschutz zu tun. Jetzt besteht die Chance. Vor der Sommerpause stimmt das Europäische Parlament ab. Die Parlamentarier sind sehr empfänglich für Input, wie wir bei ACTA gemerkt haben und wie ich auch jetzt wieder bei meiner Reise nach Brüssel gemerkt habe. Und die machen sich schon einen Kopf, wenn die zum Beispiel Postkarten bekommen, E-Mails bekommen oder sogar Anrufe bekommen. Und diese Kampagne läuft gerade und deshalb ist mir ein großes Anliegen, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt mal ihren Datenschutz selber in die Hand nehmen.
Wie ihr selbst Hand beim Datenschutz anlegen könnt, erfahrt ihr bei der Digitalen Gesellschaft unter www.digitalegesellschaft.de. Für dieses Magazin haben wir Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion Die Datenschutzreform als Balanceakt von der Republika 2013 verwendet und ein Interview mit Benjamin Bergemann geführt. Verantwortlich für die Sendung war Fabian von Radio Dreieckland in Freiburg. Die Musik der heutigen Sendung kommt von Sascha Ponkratov und ist unter der Creative Commons License veröffentlicht. Zum Nachhören gibt es diese Musik auf dem Portal jamendo.com. Thank you.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.